Ich möchte heute Abend über das dritte Element der Meditationsfolge Prompter sprechen. Hinter dem Wort Open versteckt sich eigentlich das Wort unter anderem Mitgefühl. Ich gehe darauf gleich noch weiter ein. Und über Thema Mitgefühl spreche ich heute Abend nicht das erste Mal. Das letzte Mal war das am 24. August letzten Jahres. Wir hatten da zwei Themen. An dem Abend haben wir über Provokation, Mitgefühl gesprochen und am Abend drauf über noch größere Provokation, Hingabe und Segen. Ich habe mir selber diesen Vortrag vom 24. August nochmals angehört, war nicht so begeistert, ich fand ihn zu langfädig und hoffe, dass ich heute das kurzweiliger wiedergeben kann, um was es hier geht und was hier das Wichtige ist. Und ich werde das wieder machen an einigen Zitaten, deshalb dieses etwas übervolle Blatt. Und diese Zitate, die ich bringe, die stammen aus drei Büchern. Die sind unten auch an den Fußnoten aufgeführt. Das eine ist dieses Buch, auf das ich mich schon praktisch jeden Abend bezogen habe, dieses von Gendun Rinpoche, Herzensunterweisung eines Mahamudra-Meisters. Das liegt auch hinten auf, kann man dafür den dort angeschriebenen Preis kaufen. Das ist ein sehr gutes Buch, wirklich empfehlenswert. Ich empfehle das immer wieder, nicht weil ich daran Prozente hätte oder irgend sowas, das klar ist, sondern ich finde es neben dem anderen von Jogni Nyingma Rinpoche sind die beiden besten Bücher, die ich kenne. Und deshalb sage ich das auch immer wieder. Daraus werde ich einige Zitate brauchen. Ich werde auf ein zweites Buch mich beziehen, das ist Der große Weg des Erwachens, Lojong. Da geht es eigentlich vor allem darum, um Mitgefühl und Bodhicitta, Herz-Geist-Übungen. Das hat Timon Borghardt geschrieben, hat verschiedene Texte, wesentliche alte Grundlagentexte zusammengefasst. Daraus wird es ein paar Zitate geben. Und eines, das ist von Jack Kornfield, nach der Erleuchtung Wäsche waschen und Kartoffeln schälen. Sehr lesenswertes Buch, auch leicht zu lesen, jetzt für die kommende Ferienzeit wäre das eine Alternative oder kann man auch einfach einen Abschnitt lesen, ist wirklich locker zu lesen. In dem Buch erzählen verschiedenste Menschen, Jack Kornfield hat die zusammengetragen, diese Zitate, oder hat verschiedenste Menschen interviewt aus unterschiedlichsten Glaubensrichtungen, also Buddhisten, Christen, aus dem Islam, Sufis, Juden und so weiter. Und hat eigentlich sie nach so Erweckungserleuchtung-Momenten gefragt, die es in all diesen Religionen gibt und die da beschrieben werden. Und es sind eben auch Menschen, die nach der Erleuchtung nicht einfach nur erleuchtet waren, sondern wieder im harten Alltag gelandet sind teilweise, sei es in der Familie, als Mutter, als Vater, als Berufstätiger. Und da geht es eigentlich um die Frage eben, wie ist das nach solchen spirituellen irgendwie Erlebensmomenten, die man könnte als Erleuchtungsmomente bezeichnen oder als sonst irgendwie Elemente, die wir alle auch schon in irgendeiner Art hatten. Wie geht es nachher weiter? Und das sind wirklich spannende Zitate, leider wie immer bei diesen Amerikanern ohne Quellverweise, das ist immer wieder ärgerlich, also mich ärgert das, aber sei es drum, ist trotzdem sehr lesenswert, überhaupt andere Bücher auch von Jack Kornfield, einem zeitgenössischen noch lebenden Vipassana-Lehrer und Psychiater, glaube ich, oder zumindest Psychotherapeut, ich glaube auch Psychiater, ausgebildeter, wirklich gutes Buch. Spirituelle Erfahrungen, die das Leben verändern. Oder wie spirituelle Erfahrungen das Leben verändern. Wirklich gute Ferienlektüre, nicht anstrengend. Kann man zwischen Eincremen mal wieder aufschlagen und wieder zumachen. Okay, also auf diese drei Bücher werde ich mich beziehen. Und ich habe diese einzelnen Abschnitte, die ich da aufgeführt habe auf dem Blatt, immer am Anfang in eckigen Klammern durchnummeriert, dass wir uns einfacher orientieren können. Und ich fange mit dem ersten ersten Satz hier an, dieser stammt von Gendun Rinpoche. Ich lese ihn einfach einmal zuerst vor und werde dann vielleicht unterbrechen und dazu auch was sagen. Das Herz aller spirituellen Praxis ist das Entwickeln von Liebe und Mitgefühl. Das Ausmaß, in dem diese beiden entwickelt sind, prägt die Art und Weise, wie jemand dem spirituellen Weg folgt und zeigt, wie weit sich sein Geist geöffnet hat. Es geht hier um Open, um Öffnung. Und eigentlich ist es erstaunlich an dem Zitat, er sagt da nicht, dass die Entwicklung spiritueller Praxis zeigt sich, wie gewahr jemand ist, wie achtsam er unterwegs ist oder irgend sowas, wie präsent er ist, sondern er sagt eigentlich, wie offen sein Geist ist und sich geöffnet hat für andere auch. Also wie bin ich im Zusammenleben mit anderen und mit mir selber unterwegs? Bin ich da annehmend? Bin ich offen? Bin ich verbunden? Oder bin ich auf mich selber konzentriert? Immer mit meinen Problemen unterwegs, sehe nur meinen Vorteil und schaue, dass es mir möglichst gut geht und den anderen, die kommen dann hinten dran. Wie bin ich da wirklich in innerlicher Verbundenheit, Zugewandtheit unterwegs, auch mir selber gegenüber? Ist immer alles nicht gut und das müsste ich noch verbessern und da bin ich nicht gut genug? Oder bin ich mir selber wohlgesonnen, mitfühlend, liebevoll und mit mir unterwegs? Mag ich mich eigentlich? Oder sage ich, ja, ich mag mich schon, wenn ich dann das und das und das noch irgendwie abgehakt habe? Also inwieweit bin ich liebevoll mit mir und anderen unterwegs? Und dieses Grad an mitfühlend, annehmend, liebevoll, offen, zugewandt unterwegs sein, das ist eigentlich ein Gradmesser für innere Entwicklung. Nicht, dass ich viel weiß und gescheit schwatzen kann und irgendwie die Lehrinhalte gut nacherzählen kann, sondern wie weit bin ich auch gerade dann, wenn es schwierig wird, wenn mir einer quer kommt, wie weit bin ich dann in der Lage, mich immer wieder zu öffnen und mir selber und anderen zugewandt unterwegs sein. Daran erkennt man, wie weit jemand in der inneren Entwicklung, sei es jetzt im Christentum, im Buddhismus, aber jetzt speziell hier in der buddhistischen Lehre unterwegs ist. Das ist ein entscheidendes Kriterium. Also zeigt sich, wie weit sich sein Geist geöffnet hat. Und diesen Versuch, den Geist weiter werden zu lassen, ihn zu öffnen. Und dem geht es speziell, aber nicht nur in diesem Punkt hier, im dritten Element, in diesem sich öffnen. Er führt dann weiter aus, was versteht er jetzt unter Liebe? Er sagt ja, das Herz aller spirituellen Praxis ist das Entwickeln von Liebe und Mitgefühl. Und er führt gleich nachher aus, was er darunter versteht. Was versteht er unter Liebe? Liebe ist der Wunsch, dass alle Wesen vollkommenes Glück erfahren mögen. Sie drückt sich im Wirken zum Wohl der Lebewesen aus, an jedem Ort und in jeder Situation. Wenn wir an Liebe denken, denken wir zuerst, ja, ich liebe meine Partnerin, meine Frau, meinen Mann, meine Kinder, und vielleicht meine Eltern und so, und dann hört es dann bald mal irgendwie auf mit Liebe. So, also das, was wir mit Liebe verbinden. Liebe ist häufig, was wir da unter Liebe verstehen, hat auch eine gewisse Ausschließlichkeit. Ich und du, wir beide, wir mögen uns, wir sind uns verbunden, wir sind Mann und Frau, Sohn und Tochter. Und so weiter. Das ist mein Freund, meine Freundin, der andere nicht. In dieser Beziehung, in solchen Beziehungen, die wir mit Liebe bezeichnen würden, ist sehr häufig, ich liebe dich, wenn du das und das und das und das tust. Wenn wir in unserer Ehe funktionieren, wenn du meinen Erwartungen entsprichst, wenn das nicht mehr der Fall ist, hört dann die Liebe auf. Oder wenn es einem gewissen Ausmaß nicht mehr entspricht. Es hat Bedingungen, diese das, was wir mit Liebe bezeichnen würden. Hier merken wir, wenn wir das genau lesen, wir können es nicht einfach auch überlesen, aber es sagt hier, Liebe ist der Wunsch, dass alle Wesen vollkommenes Glück erfahren mögen. Alle. Ich auch. Ich bin auch ein Wesen. Aber alle nicht nur meine Frau, mein Mann, meine Kinder, meine guten Nachbarn, sondern auch der Nachbar, der mir auf die Wecker geht, der mich dann und dann nervt, der mir vielleicht zu Leide lebt. Alle. Menschen auch und sonst bewusst Tiere, Geschöpfe, die wahrnehmen können. Das heißt alle. Das ist hier gemeint damit. Und es ist nicht nur einfach ein Wunsch, den man so haben kann, auch, aber nicht nur, sondern diese Liebe drückt sich aus im Wirken zum Wohl der Lebewesen an jedem Ort und in jeder Situation. Dann auch, wenn es schwierig wird, nicht nur, wenn es angenehm ist und Gott mir das leicht fällt. Also es ist schon eine starke Botschaft hier. Und diese Art, wir kennen das vielleicht so, das aus uns mehr, denn wie wir aufgewachsen sind, das sind so vielleicht für uns so, haben wir gehört, so Franziskus von Assisi, so Heilige, oder so christlichen Hintergrund, oder Mutter Teresa, oder irgendwie so Leute, die eigentlich in einem ganz großen Ausmaß nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellten, sondern eigentlich für andere unterwegs waren. Und dabei aber nicht einen leidenden Eindruck machen, denen ging es gut, sondern da kennen wir vielleicht so ein paar. Also es geht so um diese Qualität, ist hier gemeint. Und dann führt er auch aus, was mit dem zweiten Wort gemeint ist, mit Mitgefühl. Mitgefühl ist der Wunsch, dass alle Wesen, wieder alle Wesen, vom Leid und dessen Ursachen frei sein mögen. Es drückt sich darin aus, dass wir an uns selbst arbeiten und keinerlei schädliche Handlungen ausführen. Also Handlungen ausführen, die uns selber schaden. Zu viel essen, zu wenig schlafen, ich weiß nicht, was da alles da, zu viel trinken, egal was. Das ist selber schadet. Aber auch uns immer wieder bewusst zu werden, was schadet. Meinen Nächsten, meinen Mitbewohnern, meiner Umwelt. Also, weil ich mir bewusst wird, und für den nächsten Abschnitt kommt das ausdrücklich hier im dritten Abschnitt, im Mitgefühl geht es wirklich darum, weil ich weiß, wie andere ja auch, wie ich selber erlebe, wenn mir zu Leide gelebt wird, wenn es mir nicht gut geht. Aus diesem mir selber begegnen heraus, weiß ich eigentlich sehr genau oder zu einem großen Teil, was anderen schadet, wenn ich mich so und so verhalte. Ich weiß, was ich selber brauche und aus dem heraus, aus diesem Mitgefühl heraus, weil ich mich hineinfühlen kann in die anderen, mich verbinden kann mit den anderen, ist mir eigentlich meist sehr genau bewusst, was schädliches Verhalten ist. Und es geht darum, beim Mitgefühl dies nicht nur zu erkennen und mich mitfühlen zu verbinden, sondern, und da merken wir auch, das machen wir dann häufig nicht, vielleicht noch mitfühlen geht ja noch, aber dann auch das, was anderen und mir schadet, auch zu unterlassen, systematisch, da wird es schon schwieriger. Ja. Also im ersten Fall bei Liebe, im Abschnitt 2 geht es darum, sie drückt sich im Wirken zum Wohl der Lebewesen aus. Ich tue das, was gut tut, mir und anderen. Und beim Mitgefühl, ich unterlasse das, was anderen und mir selber nicht gut tut. Das eine ist ein aktives Tun, das andere ist eher ein Unterlassen. Darin, das ist Mitgefühl und darin drückt sich auch Mitgefühl und Liebe aus. Also sehr kompakt bringt er das eigentlich in zwei Abschnitten, was damit gemeint ist. Nun ist natürlich die große Frage, ja, das tönt natürlich super gut, Liebe und Mitgefühl, aber die Frage, die sich da ja stellt, wenn wir das selbstkritisch bei uns selber schauen, dann sehen wir, häufig sind diese beiden Qualitäten so, wie sie hier beschrieben sind, in uns vielleicht ansatzweise präsent, aber nicht sehr ausgeprägt. Und wenn wir uns aber vorstellen, angenommen, wir hätten diese Qualitäten voll verwirklicht, ich wäre voll von dieser liebevollen Zugewandtheit, ich wäre voll in dieser, wenn wir uns so für einen Moment vorstellen, ich hätte diese Qualitäten vollständig entwickelt in mir. Es wäre schon was Großartiges, oder? Wenn wir so anderen Menschen und uns selber begegnen könnten. Es wäre wunderbar. Und wenn die anderen uns auch so begegnen würden, wenn wir gemeinsam uns so begegnen würden, wäre wunderbar. Und damit stellt sich die Frage, ja, wenn das wunderbar wäre, oder manchmal auch ist, indem wir es teilweise auch erleben, wie könnte man das stärken oder fördern. Und deshalb geht es eigentlich im nächsten Abschnitt, im Abschnitt 4, darum, wie könnte man jetzt Mitgefühl entwickeln. Um Mitgefühl zu entwickeln, müssen wir verstehen, da wird es ja zum Teil etwas buddhistisch. Ich lade euch mal ein, hört es euch einfach mal an, ohne gerade vielleicht in den inneren Widerstand zu gehen. Um Mitgefühl zu entwickeln, müssen wir verstehen, dass die Wesen, ich habe das in Klammer ergänzt, uns inklusive, dass man das immer wieder uns selber bewusst wird, das vergessen wir sehr häufig, dass die Wesen uns inklusive in der Vergangenheit aus Unwissenheit eine Vielzahl von ich-bezogenen Handlungen ausgeführt haben, die jetzt eine Vielfalt leidvoller Lebenssituationen bewirken. Um die Verschiedenartigkeit ihrer und unserer gegenwärtigen Situation führt wiederum zu individuell verschiedenen Emotionen und Handlungen, welche die Ursache für mannigfaltige Situationen in der Zukunft sein werden. So ergeben sich unzählige Lebensformen, die aber alle gemeinsam haben, dass sie Leid beinhalten. Hier geht es ein Stück weit um die Karma-Lehre, und da können wir uns mehr oder weniger rein vertiefen, aber was hier eigentlich das Wesentliche ist, so für uns im Alltag oder für meinen Alltagsverstand ist, wenn wir uns, da geht es nicht so sehr darum, ob mir jetzt im Moment ich meine Arbeit gerade verliere oder mir jemanden stirbt, der mir nahe ist oder ich mir sonst Leid begegnet, sondern wie erlebe ich diese für mich schwierige Situation? Es geht um mein Erleben primär. Und wie ich der Situation begegne, hat damit zu tun, was für innere Qualitäten habe ich durch mein Tun und mein Denken in den letzten Jahren, Lebensjahren gestärkt. So wie ich mich entwickelt habe, erlebe ich den aktuellen Moment und reagiere darauf. Da habe ich gar nicht mehr großen Einfluss. Es passiert einfach aufgrund dessen, wie ich mein Geist entwickelt und geschult habe, bewusst oder unbewusst. So erlebe ich und erfahre ich jetzt, was mir passiert. Im Buddhismus glaubt man auch, das geht auch noch auf frühere Leben zurück. Das können wir glauben oder nicht glauben, ist gar nicht eigentlich für uns jetzt für dieses Verständnis hier relevant, aber wenn ich denke, dass ich in meinem bisherigen Leben immer eine geizige oder sehr ich-bezogene Haltung kultiviert habe, werde ich die jetzige Situation, die mir begegnet, wieder aus dieser Haltung heraus erleben. Wenn ich Großzügigkeit kultiviert habe, fällt es mir jetzt auch leicht, im jetzigen Moment großzügig zu sein. Wenn ich immer um mich selber kreise, diese Muster in mir immer wieder stärke, werde ich in einer nächsten Situation, die mir das antriggert, wieder so reagieren. Also diese inneren Denk- und Verhaltensmuster, die ich bisher in meinem Leben bewusst oder unbewusst denen Raum gegeben habe und geschult habe, die führen zu meinem Erleben heute. Und wenn ich an meinem Erleben in der Zukunft was ändern will, dann muss ich den Freiheitsgrad nutzen, den ich immer im Heute habe, um an meinen Mustern, meinen Verhaltensweisen heute zu arbeiten. Das heutige Leben kann ich nicht mehr groß beeinflussen. Das ist schon gegeben, weil da habe ich die Bedingungen früher gesetzt. Was mir in der Zukunft passiert, wie ich dem begegne, da habe ich heute Freiraum, mich darauf innerlich vorzubereiten. Und das geht es eigentlich. Da habe ich Freiraum. Angesichts des Leides, das allen Daseinsformen innewohnt, entsteht grenzenloses Mitgefühl. Der Wunsch, dass alle Lebewesen vollkommen frei von Leid sein mögen, wie auch frei von allen Mustern, die zu immer neuen Leid verursachenden Handlungen führen. Wenn wir selber schauen, wie wir selber immer wieder in gleiche Verhaltens- und Denkmuster fallen, in unseren Beziehungen, im Umgang mit uns selber, es kommt immer wieder dieselbe Platte, leicht abgewandelt, kommt immer wieder dasselbe. Der sagt mir was, ich reagiere so drauf. Ich lese irgendwas, das triggert in mir das an. ich mache etwas nicht so, wie es ich es gern hätte, ich beschuldige mich selber und versinke in Selbstmitleid oder irgendwas. Es gibt aber auch Muster, die mir Freude bereiten. Also nicht, ich gehe nicht nur um Leid, sondern einfach, wenn wir so in uns selber schauen, dann merken wir, das gibt sehr viele Muster, die sich in unserem Leben Denk-, Erfahrens-, Gefühlsmuster immer wieder wiederholen. Und wir merken auch, dass wir selber ein großes Stück dabei wie gefangen sind. Und wenn wir so mit offenen Augen im öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sind, auf der Straße, auch im Beruf, und wir sehen nicht in die Menschen rein, aber wie viele sind wirklich offen, zugewandt, freudig unterwegs, und wie viele sind irgendwie in ihrem Stress, in ihrem, was muss ich noch erledigen, und das noch, und das noch, und das noch, und das. Und jeder ist so in seinem Trott irgendwie unterwegs. Und irgendwie gefangen, Leitmuster ist vielleicht ein zu großes Wort, aber wirklich so völlig innerlich frei und zugewandt sind die wenigsten Leute, denen man so begegnet. Und eigentlich, wenn wir das so sehen, wie viele Menschen so ähnlich wie wir selber unterwegs sind, dann entsteht so ein Mitgefühl und denkt, hey, eigentlich, es wäre doch schön, wir würden in einen Tram steigen und alle wären völlig offen und freudestrahlend und begegnen und nicht jeder irgendwie verbohrt und in Stress versunken, sondern einfach gut drauf, in einem tieferen Sinne. Und wir merken das eigentlich nicht so, egal wo wir hinschauen. Phasenweise schon, aber immer wieder eben auch anders. Und wenn wir das so sehen und eigentlich merken, uns das darauf einlassen und auch merken, wie es uns eigentlich in dem Ganzen geht, dann entsteht so ein, hey, es wäre eigentlich schön, es wäre anders. Wäre schön. Und ich fühle eigentlich mit denen, die sich da stressen, weil ich kenne das so gut an mir selber und die in sich selber versponnen sind. Jetzt kommt wieder so ein vielleicht etwas religiöser Begriff im Punkt 5. Wir beten Tag und Nacht dafür, ihnen, den Menschen, den Lebewesen, die da versponnen sind in ihren Mustern, ihnen dabei helfen zu können und wünschen, dass sie die Geisteshaltung hervorbringen mögen, die zu heilsamem Handeln führt, der Ursache für ihr künftiges Glück. Also dass sie den Weg finden, sich jetzt eben so mit sich unterwegs zu sein, dass sie ihr zukünftiges Erleben anders sein wird als ihr jetziges. Da entsteht so, wenn wir uns mit dem verbinden, entsteht so ein Wunsch. Bei uns nahen Menschen fällt uns das vielleicht leicht. Wir wünschen wirklich, dass unsere Partner, unsere Partnerin, unsere Kinder, die uns nahestehenden, wir leiden manchmal wirklich mit, wenn wir sehen, wie die in irgendwie ihrem Geist versponnen sind und sich einspinnen in irgendwas. Also, und denkt man, Gott, ich würde so gern eigentlich helfen, da irgendwie eine klare Sicht zu bekommen, und es gelingt aber nicht immer. Leider. Aber wir fühlen dann wirklich mit und haben Mitgefühl. Bei Menschen, die uns nahe ist, ist das einfacher, aber auch vielleicht fällt das manchmal auch, wenn wir jemanden sehen, der irgendwie am Bahnhof in seiner Sucht versunken ist und schon früh am Morgen mit seiner Flasche unterwegs ist. Fällt einem vielleicht sowas an, ich denke, hey, das ist dein Leben. So. Also das ist so, muss das so sein? Und vielleicht entsteht dann was, hey, es wäre schön, ich wünschte dir, du könntest das anders erleben, du könntest anders unterwegs sein. Und dieses Beten ist jetzt nicht so sehr gemeint in einem Beten im Sinne, es ist ein Gebet an Gott oder irgend sowas, sondern ich kultiviere in mir praktisch den Wunsch, hey, es möge doch anders sein, ich wünsche dir das wirklich, auch wenn mir die Person gar nicht so nahe ist, auch wenn es ein entfernter Nachbar ist oder die Kassiererin oder der mir beim Hundespaziergang begegnet oder irgendwer. Vielleicht lese ich auch nur in der Zeitung. Ich gestern erfahren, dass irgendwie in einer Parallelstraße sich ein 17-jähriges Mädchen das Leben genommen hat vor Pfingsten. Und ich kann wirklich mitfühlen. Wirklich, was das jetzt für diese vielleicht Geschwister, ich kenne die Leute nicht, ich weiß einfach, es muss da irgendwie ganz in der Nähe sein, was das jetzt für die bedeutet. So. Ja. Also um das geht es, um diesen Wunsch, möget euch das erspart hat, oder möget ihr dabei jetzt Trost finden und so weiter. Und eigentlich in Punkt 6, das ist jetzt nicht aus dem Buch, geht es darum, aus einem vielleicht eher, und das ist das ist so. Das ist auch nicht schlecht, also einem selbstzentrierten Mal handeln und praktizieren. Ich kreise mal zuerst um meine Sorgen, meine Probleme, die mir ganz nahe sind. In einer relativen Enge, weil es ist ein kleiner Personenkreis, oder? Und ich grenze mich auch irgendwo ab gegen andere. Da bin ich normalerweise. Das ist unser Zustand. Da müssen wir nicht kleinreden oder schönreden. Es ist einfach so. Eigentlich geht es darum, deshalb dieser Pfeil in eine größere Offenheit zu finden. Das ist der normale Modus, da sind alle unterwegs. Und eigentlich so in einen inneren Zustand von selbstloserem Handeln und Praktizieren, in Offenheit und Verbundenheit zu finden. Also aus einer so sich selbst nur zugewandten Art in eine weitere, offenere Verbundenheit hineinzufinden. Und dem dient auch dieses Gebet, das in Punkt 5 da erwähnt ist und das wir dann in Punkt 8 und folgende dann eben auch aufgeschrieben finden. Und der Punkt 7 finde ich ein ganz wichtiger Punkt, der stammt jetzt nicht aus einem dieser Bücher, das habe ich nicht mitgebracht, sondern hier unten steht M19, das ist die Majjhimika Nikaya, das ist die mittlere Lehrredensammlung, das sind drei so Bände und da ist die Lehrrede 19 draus, die zwei Arten von Gedanken, ein ganz wichtiger Sutta. Es gibt noch eine ähnliche, die aber in einer anderen Lehrredensammlung ist. Da geht es eigentlich darum, dass sich Buddha ganz am Anfang während seinem Weg zum Erwachen bewusst wurde, ich kann in mir heilsame Gedanken stärken und ich kann Unheilsames unterlassen. Entweder ist das heilsam, was ich jetzt denke, nicht nur gegen außen tue, sondern ist das, was ich jetzt denke, ist das heilsam, bringt mich das weiter oder nicht? Ist es sinnvoll, das weiter zu denken, mich in diese Gefühle weiter, in diesem Muster weiter zu bewegen oder nicht? Ich kann das sortieren. Und deshalb diese zwei Arten von Gedanken, heilsam, unheilsam. Und es geht darum, systematisch das Heilsame zu schulen, systematisch, und das andere zu unterlassen. Nicht zu verdrängen, das wäre schon wieder negativ, sondern einfach Schwergewicht auf das Heilsame wirken. Und das ist eigentlich die frohe Botschaft, ihr Bhikkhus, das sind Mönche, ihr Bhikkhus, worüber auch immer ein Bhikkhu häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine Herzensneigung werden, so altes Deutsch. Aber, um was geht es? Das, was ich häufig in mir wiederhole mit dem Wunsch, es möge sein, das wird stärker. Und das hat er vor 2500 Jahren geschrieben und die neuere Hirnforschung, ich kenne mich nicht in Hirnforschung aus, also ich erzähle das nach, aber kann man nicht in Studien lesen, diese Verhaltensweise, diese Denkschienen, die ich häufig bediene, die verstärken sich auch neurologisch in meinem Hirn. Es bilden sich Synapsen, dass mir das immer leichter fällt. Unser Hirn ist plastisch. Es kann sich ändern. Es ist nicht einfach Gott gegeben. Es kann sich verändern. Und indem ich häufig etwas, was mir vielleicht noch gar nicht so nahe ist, mir gar nicht leicht fällt, indem ich das häufig bewusst stärke, wird es stärker. Und das andere muss ich gar nicht bekämpfen. Es wird einfach, weil das eine stärker wird, wird das andere schwächer. Ich muss nicht gegen meine Schattenseiten kämpfen. Ich kann meine guten Seiten stärken, dann werden die von selber schwach. Und wenn ich die Schattenseiten bekämpfen würde, dann würde ich mich ja wieder krampfhaft mit dem auseinandersetzen und ich stärke sie. Das bringt gar nichts. Es geht darum, wo bin ich schon gut unterwegs? Was gelingt mir? Wo sind meine Stärken? Was fällt mir leicht? Was macht mir Freude? Das zu verstärken. Und das geht es bei diesem Gebet oder diesen Wünschen, die ich auch gesagt habe. Es ist ein Gebet an irgendeinen Gott, der dann das erfüllen möge. Sondern indem ich das immer wieder versuche, so gut ich es kann, wünsche, indem das möge doch sein, das wäre doch einfach toll, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich das immer wieder in mir wiederhole, dann gibt es wie einen inneren Trampelpfad und mein inneres Erleben wandelt sich langsam, nicht blitzschnell, das wäre ja wunderbar, oder denken wir dreimal und dann lieben wir hier und mitfühlen, wie das hier steht, wäre super. Leider nicht. Ist wie ein Trampelpfad vor dem Bahnhof über den Döwetsch-Park, da muss man fühlen, jeden Tag drüber laufen, ist auch hier so, wir müssen es jeden Tag häufig denken. Dann langsam hat das eine transformative Wirkung. Und darauf können wir vertrauen, weil das zeigt auch neuere Forschung. Nicht einfach nur alter Kaffee. Deshalb, ich finde diesen Ansatz wirklich entscheidend. Darauf müssen wir einfach Geduld haben. Wir können darauf vertrauen. Zwar Zeit, vielleicht Jahre, aber langsam ändert sich das. Und die, die vielleicht bei mir den MBSR-Kurs gemacht haben, die mögen sich noch erinnern. Ich hatte eben eine Geschichte euch vorgelesen, die begleitet mich schon mein ganzes Leben und die hat eigentlich mit dem voll zusammen. Ich erzähle die nochmal, weil ich finde sie so toll, ich erzähle die immer wieder gern. Die hatte ich gebraucht, war in den Schulungsunterlagen des Firmenunterrichts. Ich habe mal Firmenunterricht gegeben, also im katholischen Firmlingen, das ist nach der Erstkommunion kommt die Firmung, das wäre die, wie heißt das in der evangelischen Konfirmation, also Firmenunterricht, und da gab es ein Schulungsbuch. Und in diesem Set war diese Geschichte. Ich weiß leider nicht, von wem die stammt. Und die geht ungefähr so. Da kam ein junger Mann, eine junge Frau, zu einem Eremit in die Wüste und es klagte dem sein Leid. Da war es eben christlich. Ich bete jeden Tag. Ich versuche da, mich in die geistlichen Texte einzulesen. Wir können jetzt sagen, wir meditieren jeden Tag. Und ich lese viele Dharma-Bücher und Belehrungen. Ich komme an Achtsamkeitsarbeit. Und irgendwie, ich falle immer wieder in meine gleichen Muster, ist nicht einfach alles völlig vergeben. Ich versuche und bemühe mich und einfach falle immer wieder in meine gleichen Muster zurück. Und dann sagt da dieser alte Eremit zu diesem jungen Menschen und sagt, schau, da liegt ein Korb, hol mir doch aus dem Ziehbrunnen da drüben Wasser. Und der Junge denkt, ja, okay, Korb, Wasser holen, schon etwas komisch, macht das aber. Und lässt den Korb in den Ziehbrunnen, holt den rauf. Der ist zwar engmaschig geflochten, aber bis er dann beim Eremit ist, ist alles Wasser schon wieder rausgeflossen. Also ist ja ein Korb. Und er denkt, die Hitze hat dem nicht gut getan in dieser Wüste, oder? Aber okay, ich mache das. Und er sagt, geh immer wieder. Der macht das auch. Und irgendwie nach dem 10., 15. Mal sagt er zu dem Jungen, und jetzt schau dir mal den Korb an. Und der Korb war vorhin einfach Sand und Dreck verkrustet, lag da schon lange rum. Und der Korb war vollständig sauber. Und darum geht's, oder? Ich mache das immer wieder. Ich denke, mein Gott, was bringt das? Aber ohne dass ich es bemerke, hat es eine Änderung. Langsam steht der Tropfen, höhlt der Stein. Es ändert. Vielleicht nicht in dem Tempo, den ich gerne hätte, aber es hat eine Wirkung. Und wir müssen nur in jedes Fußbett schauen, in jeden Stein, der da ein Loch hat, in einer Gletschermühle, braucht Zeit. Und das ist bei uns nicht anders. Aber es gibt eine neue Spur. Und den Satz, dieser Punkt 7, finde ich deshalb so wirklich entscheidend. Der hält das, damals aus dem Filmunterricht vor, weiß nicht, 35 Jahren habe ich das gegeben, bringt das der auf den Punkt in dieser Lehrrede. Genau das. Okay. Da kommen wir zu diesem Wunschgebet. Eben, Wunschgebete sind Wünsche, es ist nicht ein Gebet an Gott, zu den vier Unermesslichen. Diese vier Unermesslichen sind rechts aufgeführt. Das ist liebevolle Güte oder kurz Liebe. Es ist Mitgefühl, es ist Mitfreude und es ist Gleichmut und Gelassenheit. Das sind diese vier Unendlichen. Oder die vier Unendlichen finde ich gut. Und weshalb sind die unendlich? Was soll das heißen, die vier Unendlichen? Es sind innere Qualitäten, die wir auch haben, ansatzweise. Also die normale Liebe, in Anführungszeichen, die wir sagen, ich bin verliebt in meinen Mann, meine Frau, meine Kinder, was auch immer. Diese Liebe ist häufig an Bedingungen geknüpft. Wäre es das nicht, gäbe es nicht all diese Scheidungen, weil da stimmen die Bedingungen offensichtlich nicht mehr. Oder? Irgendwie in diesem Deal zwischen Paaren, das ist immer ein Deal, bin ich ja genug Ökonom, es gibt ja sogar Ökonomie des Paarseins, aber es ist eine Austauschbeziehung, ist so. Eine Arbeitsteilung in der einen oder anderen Art, und da muss man die Bedingungen erfüllen, diese Arbeitsteilung. Bei den Unermesslichen ist es eine Qualität, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Deshalb ist sie unendlich. Ich bin dir liebevoll zugewandt, ohne irgendeine Bedingung. Das Beispiel, ich habe darüber am MBSR-Kurs gesprochen, während dem Achtsamkeitstag habe ich dazu einen Vortrag gehalten zu den vier Unendlichen. Die einen oder anderen, die bei mir im Kurs waren, können sich da vielleicht noch dran erinnern. Da wird häufig das Bild gebraucht, da können wir uns eine Vorstellung, was das sein könnte für eine Qualität, wenn ein Vater oder eine Mutter, das kann auch ein Onkel oder ganz, zu einem kleinen Kind, das ist weder für uns Konkurrent noch irgendwas, sondern wir sind dem Kind einfach, wir wünschen dem alles Gute. Oder wir machen auch alles, dass es gut schläft, dass es dem gut geht, dass es genährt ist, dass es geschützt ist. Das ist praktisch eine Out beim normalen, gesunden, geistigen Menschen, ist das ein normales Verhalten. Ein kleines Kind weckt in uns eigentlich dieses, oder auch ein kleines Tier, kleine Enten oder Schwäne, die man überall sieht. Das ist so eine, gibt ein Gefühl von seiner Zugewandtheit, seiner zärtlichen Zugewandtheit. Dies ist die liebevolle Güte. Wenn die Kinder dann älter werden, dann kommen immer mehr Bedingungen. Wenn du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, dann habe ich dich nicht mehr so gern. Dann gibt es Zoff. So. Merken wir, das wird dann immer schwieriger. Aber wir haben, können da ein Gefühl dafür kriegen, was mit liebevolle Güte gemeint ist. Das ist diese Zugewandtheit. Und der Wunsch dazu ist, in diesem 8, mögen alle fühlenden Wesen glücklich sein und die Ursachen des Glücks besitzen. Wirklich das versuchen, uns und anderen wirklich zu wünschen. Mögest du einfach glücklich sein, ohne eine Bedingung. Mögest du einfach dein Leben voll genießen. Im inneren Frieden, in Zufriedenheit, in Zugewandtheit, in Offenheit, im inneren Heilsein. Wäre doch wunderbar, wenn das alle wären. Und wir versuchen mit dem Wunsch, diese so innere Haltung, auch wenn die uns nicht einfach da ist, wir müssen uns nichts vormachen, oder? Also, es gibt dann schon Leute, da fällt es uns leicht und anderen dann weniger. Aber indem wir versuchen, das zu wünschen, das ist auch in diesen Meta-Meditationen, da habe ich auch darüber gesprochen, da an diesem 24. August letzten Jahres, das wird da kultiviert mit guten Wünschen, die wir anderen und uns selber wünschen. Mögest du glücklich sein, mögest du zufrieden sein, mögest du im inneren Frieden leben und so Wünsche. Also, und das hier einfach zusammengefasst in diesem Satz, mögen alle fühlenden Wesen glücklich sein und die Ursachen des Glücks besitzen. Das ist das erste, der erste der vier Unendlichen. Der zweite ist, mögen wir alle frei von Leiden dessen Ursachen sein, das wäre dieses Mitgefühl. Ein kleines, wieder das Beispiel am kleinen Kind, wenn ein kleines Kind die Schuhe nicht binden kann oder schon wieder in die Windel macht oder und das will es eigentlich gar nicht mehr oder kann nicht mit dem Fahrrad fahren und fällt schon wieder hin und der größere Bruder kann das und das kleine Kind noch nicht, dann haben wir spontan Mitgefühl. Wir nehmen das Kind auf den Arm und trösten das und fühlen mit. Und das nicht nach irgendwie Aversion und manchmal vielleicht schon, wenn es dann zu lange und weint, kann dann Aversion aufsteigen, aber so, die erste Input ist einfach ein bisschen zugewandt. Mögest du doch, möchtest du, dass es dir gelingt, ein bisschen zugewandt. Das ist diese Qualität. Ist nicht an Bedingungen geknüpft. Der nächste dann, mögen wir stets von der wahren, leidfreien Freude erfüllt sein. Ich sage, kommt danach noch drauf an, was damit gemeint ist, noch mehr. Auch an einem kleinen Text hinten oder an zwei Textbeispielen. Wir haben das vielleicht schon erlebt, wenn wir uns mit einem Freund, einer Freundin, mit unseren Kindern, einfach mit jemandem einfach mitfreuen können. Und dabei keine Spur von Eifersucht da ist. Wir gönnen dem wirklich sein Glück. Das ist ein unglaublich schönes Erlebnis. Ich habe das einmal ganz, das ist mir noch im Kopf, wirklich so ausdrücklich erlebt, als ich bei einem älteren, guten Kollegen von mir, der hat sehr spät geheiratet, irgendwie mit beinahe schon 60. Und die beiden waren sich wirklich zugetan, die passten zueinander. Die kannten sich schon lange, haben dann geheiratet, das war dieser Gottesdienst. Und da war ich in dem Gottesdienst, weiß ich noch, in dieser Kirche. Und ich habe wirklich habe gemerkt, das ist jetzt Mitfreude. Die haben sich gefunden, die sind glücklich miteinander, die haben jetzt Ja zueinander gesagt. Wunderbar, so schön. Und so diese Qualität, die haben wir alle auch schon erlebt, das ist so das Mitgefühl, da war ich nicht eifersüchtig, weil ich vielleicht gerade nicht mehr so glücklich war, in dem Zeitpunkt war ich es nicht, aber einfach zum Beispiel mit meiner Partner sagt, das wäre eigentlich noch schöner, oder irgendwie, warum habe ich das nicht und die haben das. Nein, da war keinerlei so irgendwie vergleichen, auch haben wollen oder nicht haben wollen, einfach, ich freue mich mit dir mit. Und um diese Qualität geht es, so eine völlige, offene, bedingungslose Mitfreude. Das war so eine ganz schöne Qualität, wenn man das so einmal erlebt hat. Um diese innere Qualität geht es. Das ist die dritte, diese Mitfreude. Und die vierte Qualität ist, und das immer wieder, das habe ich schon in diesem Vortrag am Achtsamkeitstag gesagt, das ist für mich völliger Verblüffende, bin ich immer wieder platt von dieser Genialität, von diesen vier Wünschen. Ist nicht, da kommt noch irgendwas so, irgendwie etwas Gefühlsduseliges oder so. Oder sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen wie Liebe und Mitgefühl und Mitfreude. Nein, da kommt Gelassenheit. Würde ich nie erwarten. Und das heißt, möge ich, oder Gleichmut, Gelassenheit und Gleichmut, möge ich allem, was mir passiert, mit gleichem Mut begegnen. Nicht einmal, weil es schön ist, ist toll, und wenn es nicht so schön ist, dann bin ich verzagt, sondern mit gleichem Mut. Egal, was da kommt. Mit gleichem Mut und Gelassenheit. Ich kann es lassen, ich kann mit dem sein. Und mögen, der Satz dazu ist, mögen wir frei von Bevorzugung, von Anhaften, das heißt etwas nicht gehen lassen, wenn wir es haben, dann muss ich es haben, es darf nie vergehen. Das ist mit Anhaften gemeint. Ich kann es nicht mehr loslassen, dann fällt meine Welt zusammen. Wenn meine Beziehung auseinandergeht, dann ist fertig. Wenn mein Partner stirbt oder irgendwas, dann ist fertig. Wenn ich meinen Job verliere, dann ist Ende der Welt. So, nein, ist es vorbei. Nicht anhaften. Und ablehnen, in großem Gleichmut verweilen, das ist dann auf den Punkt gebracht. Jetzt haben wir schon im Punkt 4 gesehen, wie man Mitgefühl entwickeln könnte. Ja? Aber die anderen Punkte ist noch nicht so wirklich gesagt, wie man das macht. Liebe entwickeln, Mitfreude entwickeln, Gleichmut. Das kommt deshalb auf der hinteren Seite. Wichtig aber, bevor wir das noch vertiefen, finde ich ein wichtiger Satz bei Punkt 12. Mit Hingabe praktiziert. Hingabe heißt, ich mache es nicht einfach mal jedes Schaltjahr einmal. Also das muss man sich schon bewusst sein. Solche Wünsche, solch eine Transformation, wie die hier in Punkt 7 beschrieben ist, das ist einfach wiederholen bis zum Abwinken. Das ist einfach steter Tropfen hüllt der Stein. Mit Ausdauer. Das ist mit Hingabe. Wenn mit Hingabe praktiziert, enthalten die vier Unermesslichen alle anderen Dharma-Praktiken, also buddhistischen Praktiken, jetzt auf einem Erleuchtungsweg, die jetzt hier gar nicht genannt sind. Da fließt eigentlich alles zusammen in diesen vier Wünschen. Liebe, Mitgefühl, Freude und Gleichmut sind der Weg und zugleich die Frucht der Praxis. Weg und Frucht wird ganz häufig gebraucht in Belehrungen, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Der Weg ist einfach, das ist ein Übungsweg. Diese vier Sätze hier, das ist schon ein vollständiger Übungsweg, da können wir prompt eigentlich den Rest vergessen, könnte man schon üben. Darin ist alles eigentlich schon enthalten. Wenn ich das wirklich mache, ist das ein Weg. Und wenn ich das wirklich verwirklicht habe, diese vier Qualitäten, wenn ich das vollständig verwirklicht habe und ich habe diese liebevolle Güte, ich habe dieses Mitgefühl, ich habe Mitfreude, ich bin vollständig gelassen und Gleichmut, das ist ein Buddha, das ist ein Erleuchteter oder ein Heiliger. Das ist, wenn das vollständig jemand verwirklicht hat, dann ist er erleuchtet. Das ist gleichzeitig eine Beschreibung. Deshalb ist es nicht nur der Weg, es ist ein Weg, sondern es wäre auch gleichzeitig, zu was es führt. Deshalb die Frucht dieser Praxis. Die Frucht ist, wie ein Buddha in den vier Unermesslichen als Einheit zu verweilen. Und der Weg ist, sich wirklich darauf einzulassen, in diesen vier Geisteshaltungen aufzugehen. Eigentlich beinhaltet eine jede dieser Qualitäten auch schon die anderen drei. Wenn ich wirklich volles, liebevolle Güte verwirklicht habe, vollständig, dann bin ich gleichzeitig vollständig gelassen, ich bin gleichzeitig vollständig lieb und ich habe auch Mitfreude und umgekehrt. Das sind eigentlich wie verschiedene Schattierungen eigentlich des einen Zustandes. Das wäre so noch, was einem einfach bewusst ist, diese vier Messlichen sind eine starke Praxis. Und ein Beispiel, das Tilman Borkhardt, mein Lehrer, und einer meiner Lehrer immer wieder bringt, finde ich ein eindrucksvolles Beispiel. Er hat gesagt, ich habe es vielleicht auch schon mal erzählt, er ist selber einem Mann begegnet, der hat Anfang 40 irgendwie, also ein junger Mann, mit vier Kindern hat er eine unheilbare Krebsdiagnose erhalten, unheilbar. Er ist an der auch gestorben. Und der hat, obwohl er nicht mehr wirklich sprechen konnte, auch bettlägerig war und obwohl ihm noch seine Frau in der ganzen Situation auch noch davongelaufen ist, hat er einfach dauernd mit diesen vier Qualitäten hat er praktiziert, während seiner Erkrankung. Und das Verrückte ist, und Thielmann erzählt das immer wieder, der ist ohne Widerstand gestorben, obwohl er noch vier kleine Kinder hatte, der konnte gehen. Also es hat in ihm was gemacht, auf eine Bereitschaft, einem Verbundensein mit sich, ohne Widerstand gegen diese Krankheit, gegen diese, dass er verlassen wurde und so weiter. Thielmann beschreibt es immer wieder, das hat da merken, was für eine unglaubliche Kraft das haben kann, wenn das jemand wirklich vollständig praktiziert. Nicht einfach nur vor 2.500 Jahren. Es wirklich hat eine unglaubliche Kraft. Jetzt habe ich so einen Titel gemacht, Betrachtung zur Stärkung der Geisteshaltung der vier Unermesslichen. Der erste Punkt, 14, wie wir erlangen dank der Lebewesen das Erwachen. Wie kultivieren wir Liebe, diese Verbundenheit? Und da gibt es eine Überlegung dazu, die uns dabei helfen kann. Wir erlangen dank der Lebewesen das Erwachen, weil sie uns ermöglichen, Liebe, Mitgefühl und die anderen befreienden Qualitäten zu praktizieren. Wir können das schon mit uns selber auch machen, aber schwierig ist ja mit anderen. Also, sonst wären wir nur mit uns selber unterwegs. Andere Menschen geben uns auf gute und manchmal weniger auf uns angenehme Art und Weise die Möglichkeit, das, was hier gemeint ist, zu praktizieren. Ohne andere Menschen und Wesen wäre das gar nicht mehr noch schwer möglich. Oder? Das ist mal der Erste. Ich brauche ein Gegenüber, um das zu üben. Diese Beziehung. Es ist eine Beziehungsgeschichte hier. Mitgefühl ist eine Beziehung. Liebe ist eine Beziehung. Es sind Beziehungsqualitäten. Deshalb brauche ich ein Gegenüber für das. Mich selber, ich kann es auch mir selber zuwenden, aber auch gegenüber. Und da sind wir eben wieder auf dem buddhistischen Weg, das könnt ihr lesen und hängt euch da nicht dran auf. Zudem hatten wir in jedem Leben, glaubt man eben, man hatten verschiedene Leben, die sich halt eine Folge, auf dem Weg zum Erwachen eine Mutter, die sich um uns gekümmert hat. Aber wenn wir das mal weglassen, die anderen Leben, wir sind heute hier, weil wir hatten Menschen, die haben sich mehr oder weniger selbstlos um uns gekümmert. Ohne andere wären wir nicht hier. Wir wären erstens nicht geboren worden, nicht gezeugt, nicht aufgezogen, nicht ernährt. Wir haben anderen Menschen ganz viel zu verdanken. Auch die, die unsere Nahrung irgendwo in Mexiko anbauen und die wir essen. Also wir sind in einem unglaublichen Beziehungsgeflecht mit anderen Menschen, dem wir eigentlich danken könnten. Wir denken oft nicht dran. Aber wäre eigentlich möglich. Wir vergessen es ja sogar, ich sage das auch als Chef, ich vergesse es ja selbst bei meinen Mitarbeitern oft. Oder mal meinen Familienmitgliedern zu danken für irgendwas. Wie häufig machen wir das? Aber wirklich da zu wissen, eigentlich kann ich nur arbeiten, weil meine Frau zu Hause ja den Haushalt macht. Wir haben eine Arbeitsteilung und die ist eine gigantische Arbeitsteilung untereinander. Ich habe ein Spital hier auf der Bank und deshalb können wir das ein und andere tun und wir teilen uns das irgendwie auf. Also wir sind in einer unglaublichen Vernetztheit. Und wir haben Lehrer, gute Lehrerinnen und Lehrer, Menschen, die uns was mitgegeben haben. Und wir sind eben, das ist ein toller Begriff von Thich Nhat Hanh, zeitgenössischen Lehrer, dieses Intersein. Wir sind nicht für uns alleine unterwegs, sondern sind unglaublich verbunden, verwebt in ein Riesennetz von Abhängigkeiten, für das wir uns immer wieder bewusst werden könnten und für das wir auch dankbar sein könnten. Und wenn wir das uns eigentlich merken, wie abhängig und wie dankbar könnten wir sein, würden wir über diese Dankbarkeit und diese Bewusstheit, würde uns es einfacher fallen, einfach viel mehr Menschen und Wesen mit einer Zugewandtheit zu begegnen. Weil ich verdanke eigentlich den Straßen, Bauarbeiter, der da die Straße geteert hat, dass ich mit meinem Fahrrad auf diese Straße fahren kann. Das wäre irgendwie, ich weiß nicht was. Oder? Ich kann auf der Straße nur fahren, die hat jemand für mich auch gebaut. So. Und wenn wir das uns so immer wieder versuchen, und das sind auch, das fällt uns nicht einfach leicht, das tönt vielleicht auch jetzt etwas theoretisch, aber solche Betrachtungen können uns helfen, in dieser Geisteshaltung zu finden, von einfach, ich bin mal einfach den anderen dankbar für die Mikrokassiererin, die mir da die Waren eintippt und so weiter, und der das Lager wieder auffüllt. alles Tätigkeiten, die braucht, sonst könnte ich meine Cornflakes nicht aus dem Regal nehmen. Die muss jemand da reintun und produzieren und so weiter. Wie man Mitgefühl kultiviert, das hatten wir schon im Punkt 4. Oder vorne. Und wie man jetzt Freude kultiviert, da hat es zwei Elemente. Das eine Element ist so eine Geschichte hier draus, hier aus diesem Buch von Cornfield. Hakuin Zenii schrieb in einem alten Sazen-Lied, Sazen-Lieder sind Zen-Praktizierende, die dann ihre Erfahrungen und ihre Praxis und dann in Liedern und Gedichten ausdrücken. Also einen alten Sazen-Lied, und Zen ist ja ein buddhistischer Praxisweg. Alle Wesen sind Buddha-Naturen, wie Eis im Prinzip Wasser ist. Wie traurig, dass die Menschen das Naheliegende ignorieren und die Wahrheit in der Ferne suchen. Das ist so, als verlange man jemand mitten im Wasser nach Wasser. Das Nirvana oder die Erleuchtung oder die Befreiung liegt direkt vor, und habe ich ergänzt, in Klammer, und in uns. Dieser ganze Körper hier ist eigentlich schon Buddha. Das tönt jetzt wieder vielleicht sehr eben buddhistisch und irgendwie abgehoben und so, aber eigentlich geht es darum, diese Herzqualitäten, die wir hier kultivieren könnten, die sind in uns schon angelegt. Die müssen wir nicht kreieren. Wir müssen ihnen einfach versuchen, Raum zu geben. Und diese innere Qualität, überhaupt diesen Geist, den wir haben, diese Möglichkeit zu erwachen, uns zu verändern in eine Richtung, und diesen eigentlich auch Wunsch, den alle Menschen haben, wenn sie ihn dann einmal wirklich spüren, sich in eine solche Richtung zu entwickeln, ist wie ein Same angelegt. Der kann aufgehen oder nicht, aber das Potenzial zu erwachen und sich zu befreien, ist in jedem Menschen und in jedem Wesen angelegt. Und wenn man das glaubt, ich glaube das, wenn man das oder also glaubt, das ist möglich, dann hat jeder von uns diese Qualitäten. Er ist einfach noch kein Buddha, aber ein Kommender. Und das entspricht eigentlich so dem, im christlichen Sinn, es gibt, der Mensch hat eine göttliche Würde. Das ist ein Geschöpf Gottes. Hat zwar sündig und so weiter, aber er hat in sich Qualitäten, selbst einer, der wirklich sein Leben nach unserem Empfinden nicht gut lebt. Es gibt immer wieder Momente, wo das so aufklingt, da ist noch was drunter, unter all diesen Kusten und Verpanzerungen, die jemand vielleicht um sich spinnt, in Ablehnung, in Hass, darunter ist was anderes noch. Und es gibt in dem Buch auch eine super Geschichte dazu, aber jetzt, Zeit ist vorgeschritten, erzähle ich euch jetzt nicht, aber es ist eine wunderbare Geschichte. Erzähl es mal ein anderes Mal. Da geht es um diese Verpanzerung. Wenn man das so manchmal einen Zugang zu dem hat, gibt das erstens Hoffnung und Vertrauen. Mir selber ist das möglich. Das ist nicht irgendwie von außen, sondern das ist denkbar. Ich habe dieses Potenzial in mir. Das ist eine Riesenverheißung, das ist die frohe Botschaft. Ja. Wenn das wirklich so ist und wir an das glauben, ich habe die Möglichkeit, trotz all meinen queren Gedankengängen und so, es ist grundsätzlich möglich. Das ist das Erste. Wenn ich das glaube, kommt Freude auf. Ich bin zwar vielleicht noch nicht da, aber die Möglichkeit ist da. Und darüber kann ich mich freuen. Mir schenkt das Freude. Also ich denke, das ist wirklich möglich. Wir können uns in diese Richtung ändern und entwickeln. Das ist das Erste, was wirklich Freude bereiten kann. Der zweite Aspekt ist, da sind wir wieder bei Gendun Rinpoche, respektive, nein, wir sind bei, ein Zitat aus dem Buch hier, Machi Glatrön, ist eine Frau, eine große Verwirklichte, die hat heute bei uns im Mittelalter in Tibet gelebt, Machi Glatrön, und hat das Chö begründet, ist eine tolle Praxis, sage ich jetzt nichts dazu, aber es ist eine ganz faszinierende Frau. Der Satz stammt von ihr. Furchtlos nehme ich dabei alles Leid sämtlicher Lebewesen auf mich, insbesondere von jenen, die allen anderen Lebewesen Schaden zufügen. Was für eine Freude, wenn alles Schwierige in mir heranreift und ich all dies Leid erfahre. Wenn leidende Wesen von ihrem Leid befreit in besonderer Freude weinen, bin ich umso glücklicher. Also wenn die Leidbefreiung gelingt, manchmal nur im Kleinen, macht er das glücklich. Wenn wir jemandem dabei ein Stück weit helfen können, eine andere Sicht einzunehmen auf seine Misere, sein Leid, und ihm zu den Knopf aufgeht oder ein bisschen aufgeht, wenn wir jemand anderem eine Freude machen können, wenn wir ihm ein Stück weit begleiten können und ihm in sowas, ist das doch etwas, was uns unglaubliche Freude schenkt. Das ist gemeint mit dieser Freude hier kultivieren. Die größte Freude wäre doch eigentlich, wenn alle Menschen und alle Wesen befreit werden. Wäre wunderbar. Und diesen Glauben, dass es möglich ist und mit dem unterwegs sein, kann Freude bereiten. Damit ist das ist gemeint, mögen wir von dieser Freude erfüllt sein, immer wieder der Zugang zu dieser Freude finden. Das wäre diese dritte Qualität. Die letzte Qualität hier, Gleichmut und Gelassenheit, die schenke ich uns heute Abend. Ich habe den Text dennoch draufgenommen, da kommen wir in ein neues Gebiet und da ist jetzt nach einer Stunde Sprechen, sind wir da zu müde. Und darum geht es eigentlich um dem, was hier beschrieben ist. Ich hoffe, ihr lest das dann euch zu Hause durch. Ist auch nicht so einfacher Text, also müsst ihr ein paar Mal lesen. Aber 18, 19, 20 und 21, da geht es eigentlich darum, was dann hier im Non-Doing, was wir uns im Non-Doing, Thema Non-Doing beschäftigen werden. Und ich werde dann an diesem Vortragsabend dann wahrscheinlich den Abschnitt nochmal hervorholen und dann darauf eingehen. Deshalb sage ich jetzt heute auch nichts dazu, das sprengt jetzt einfach unsere Konzentrationsfähigkeit heute Abend und die Zeit auch. Also ich sage da nichts dazu. Kommt aber noch, nicht irgendwie aufgehoben. Der letzte Satz, unterste Abschnitt, wäre eigentlich der Abschnitt 22, habe ich die Nummer vergessen. Den möchte ich noch mitnehmen als Abschluss sozusagen. Wir werden unsere Probleme nicht mehr als Störungen wahrnehmen, wenn wir das wirklich uns in dem Geist unterwegs sind. Dann werden wir unsere Probleme nicht mehr als Störungen wahrnehmen, sondern als Hilfen, uns in die Schwierigkeiten anderer hineinzuversetzen. Je mehr Schwierigkeiten wir selbst erfahren haben und mit ihnen gut umgehen konnten, nicht daran zerbrochen sind, desto wirkungsvoller können wir anderen helfen. Von daher ist es geradezu ein Vorteil, Probleme zu haben. Typisch buddhistischer Spruch, oder? Das ist schon krass. Vorteil, Probleme zu haben. Wir können anderen den Weg zeigen, weil wir ihn aus Erfahrung selbst kennen. Die Arbeit des Mitgefühls beginnt mit der Arbeit an den eigenen Problemen. Wenn wir mit den Problemen anders umgehen, es ist ein Problem, darf deshalb, weil wir mit dem, was da uns begegnet, in Widerstand sind. Wenn wir mit das an uns reibt, weil das uns kränkt, weil das uns, weiß nicht was, oder traurig stimmt oder irgendwas. Wenn wir mit dem anders umgehen lernen, und das können wir nur mit den eigenen Problemen lernen, das führt dazu, dass wir eben auch aus dieser Erfahrung haben, anders mit unseren, aber auch anderen Problemen umgehen können. Und da sind wir dann etwas wieder beim Relax, wir sind aber dann vor allem auch beim Ongoing. Das hatte ich so angeleitet. Wo hake ich gerade an? Vielleicht am Denken an morgen oder an diesen Problemen. Und wo könnte ich jetzt versuchen, das nicht nur als Problem zu sehen, sondern auch als eine Chance? Wo könnte ich was dazu lernen? Ich versuche es mal so. Ich versuche mal eine, wie könnte ich das Problem anders sehen, dass ich es als Chance sehe? Dann gehe ich nicht mehr mit einem In- und Widerstand und muss mit dem befassen, sondern okay, jetzt gehe ich mal so rein. Und wenn ich so einen inneren Switch mache, es ist nicht mehr ein Problem, das mir bevorsteht, sondern es ist eine Chance, eine Herausforderung, gehe ich anders an die Dinge ran. Und das ist auch damit gemeint, dass eben leidvolle Personen oder gerade auch Personen, die einem wirklich auf den Wecker gehen, unsere Feinde sind unsere Gurus, das ist damit gemeint. Weil wir haken an mit denen, wir sind im Widerstreit. Wir möchten es anders haben. Und darum geht es. Und das werden wir dann, wenn wir in Richtung Ongoing dann kommen, zum letzten Abschnitt, da auch nochmal aufnehmen, diesen Faden. So, damit wären wir mit diesen zwei Seiten durch, mit diesem Thema Open. Ich hoffe, es hat euch so ein wenig einen Eindruck gegeben, was damit gemeint sein könnte. Und wir merken auch, es hat eine rechte Radikalität. Deshalb habe ich das auch beim letzten Vortrag genannt, Provokation Mitgefühl. Es ist nicht einfach nur etwas, ein wenig nett sein. Mit denen, die uns nahe sind. Das macht jeder. Das ist völlig normal. Und es ist eine Provokation, weil es uns herausfordert, weil wir uns an dem reiben. Auch vielleicht uns daran reiben, diese Wünsche zu wünschen. Das ist komisch. Na, dem auch noch. Also dem würde ich ja schon gerne wünschen. Aber denen noch? Kommt nicht in Frage. So. Und so, uns bewusst in diese Reibung zu geben. Weil da in dieser Reibung ist diese Änderung, ist dieses Waschen des Korbes möglich. Das Wasser muss sich am Korb und am Stein reiben. Und dann kommt es zu einer Veränderung. Okay. Gibt es noch Fragen, auf die wir jetzt gerade eingehen, die ihr gerne noch stellen möchtet, oder noch eine Unklarheit oder ein Widerspruch? Oder?
Ja, ich habe schon sowas. Ich hätte so wie das bitte, also ich hänge immer noch beim Mitgefühl, weil ich merke, es ist zwar für mich balsam für meinen Geist, was du erzählst. Es stillt meine Lust, das zu verstehen. Und trotzdem merke ich gerade beim Mitgefühl, aus meiner Sicht jetzt, da fließt kein Weg dran vorbei, sich auch darüber auszutauschen, was mache ich da eigentlich, wenn ich Mitgefühl habe. Also ich finde das etwas, für mich jetzt so, ein etwas ganz Schwieriges zu leben. Nicht, weil ich nicht mitfühlend bin, sondern vielleicht, weil ich manchmal die Grenzen da nicht kenne. Also ich finde beim Mitgefühl, das ist doch so unglaublich schwierig, das wirklich im Alltag so zu leben, dass es mir noch gut geht, dass es dem vis-à-vis etwas bringt und dass ich gut bei mir bleiben kann. Und da habe ich jetzt gemerkt, da bin ich ein bisschen abgehängt, weil ich so wie das Bedürfnis hätte, hey, wie macht ihr das? Ist ja, ja. Spannend. Wir wissen alle, wir haben alle eine Vorstellung und den einen fällt es vermutlich leichter aus.
Gut, eben, du hast nicht einen sozialen Beruf, oder? Du bist Kindergärtnerin oder Krankenschwester, ja. Und nicht umsonst wurde bei den sozialen Berufen der Burnout zuerst beschrieben, oder? Und deshalb sind diese vier Unendlichen so genial, weil zuletzt heißt Gelassenheit. Heißt Gelassenheit und Gleichmut. Ja. Und diese Qualität bringt die anderen Qualitäten, die im Übermaß selbstzerstörerisch werden könnten und eine Überforderung darstellen, da sprichst du ja primär an, die einfach, wie gehe ich mit dem um, in einem gesunden Maß, die bringen diese anderen Qualitäten wieder in ein Gleichgewicht. Das heißt nicht, ich bin gleichgültig, aber zu merken zutiefst, wo kann ich was ich jetzt beeinflussen, wo muss ich es lassen können. Ja? Und gerade diesen Aspekt vertiefen wir leider heute Abend nicht, oder? Bin ich jetzt blöd, aber dann bist du motiviert, im September zu kommen. Aber ich gebe dir natürlich wirklich recht, diese drei anderen Unendlichen haben ein überbordendes, ein sich verströmendes, ein etwas verzehrendes, oder etwas auslaugendes auch. Und die müssen in einem guten Gleichgewicht gelebt werden. Das ist das eine, das ist das, was du angesprochen hast. Mitgefühl natürlich auch, wie das hier gemeint ist. Ich habe ein paar Vorträge, es gibt so die Wunschgebete eines Bodhisattvas. Da hat Hilmar darüber geredet, die 37 Wunschgebete eines Bodhisattvas. Das, was da gemeint ist, leben wir nicht. Das ist wirklich radikal. Das ist ein Stück weit sich selber verlieren, tönt jetzt blöd, aber in eine Selbstlosigkeit hineinzufinden. Und das Verzehrende ist immer auch dann noch ein Problem, wenn immer noch ein Ich da ist, was das Ich verzehrt. Wenn im Wirklichen, so wie das hier gemeint ist, Mitgefühl gemeint ist, da gibt es kein Selbst mehr, was sich verzehrt. Etwas, was sich abnützt. Das ist was nochmal radikal anderes. Das soll aber nicht das Mitgefühl, was du gemeint hast, jetzt irgendwie kleinreden. Wir müssen mit dem gut umgehen. Da, wo wir mitfühlend unterwegs sind, aber immer noch, ich bin immer noch mitfühlend. Was, deshalb kostet es mich Kraft, ich verzehre mich dabei. Und da sind wir an dem Ort, da ist dieser andere Aspekt von Gelassenheit und Gleichmut ist der gute Ausgleich dazu. Und mit dem werden wir uns schon nochmal befassen. Und deshalb finde ich eben diese Kombination von dir, wenn die Gelassenheit hier fehlen würde, das wäre auch schön. Aber deshalb ist es so rund, weil wir mit unseren Grenzen, die wir haben, leben müssen und wissen, wo muss ich aufhören, was ist mir möglich und was nicht. Und ich darf ja dieses Mitgefühl, muss ich immer noch mir selber zuwenden. Wenn ich dann selber unter die Räder komme und dabei krank werde, dann habe ich nicht mehr Mitgefühl mit mir. Dann hört die Liebe mir gegenüber auf, weil ich werde krank dabei, ich gehe unter. Und da muss ich für mich finden, wie tariere ich das aus? Und dass das ganz schwierig ist, und du hast gesagt, da muss ich eigentlich darüber reden, da muss ich mich austauschen können. Ja, das ist so. Ja. Da brauchen wir manchmal auch die Meinung anderer und die Außensicht und so weiter, oder? Das ist wirklich so, ja. Das ist wirklich schwierig.
Könnte man da nicht unterscheiden, das Mitfühlen und das Mitleiden, dass das eben zwei Teile sind? Oder?
Ja, das ist.
Muss nicht unbedingt Mitleiden bedeuten. Im Sinn, dass jeder Mensch sein eigenes Thema bearbeiten muss, also, vielleicht sein eigenes Karma hat oder seine eigene Geschichte, oder?
Ja, Mitleid ist so der sogenannte nahe Feind von Mitgefühl. Es werden so Geisteszustände auch beschrieben, wenn man sich mit dem Lehrreden auseinandersetzt von diesen vier Unendlichen. Die sehen etwas aus wie Mitgefühl, sind es aber nicht, und das ist Mitleid. Mitleid, da ist eine starke Trennung da, ja, du armer Hund, ja, tust mir schon noch leid. Ich gebe dir da 5 Franken, dann kauf dir das nächste Bier. Also ich sage es jetzt überspitzt, so Mitleid hat, wir leiden eigentlich mit, weil es uns selber unangenehm ist. Das Mitleid ist eigentlich, wir leiden, wir fühlen mit, sondern wir leiden mit, weil eigentlich das, wir sehen, wie es dem geht, ist uns unangenehm. Es hat eigentlich primär was mit mir zu tun. Ich bin traurig, weil ich einen Verlust erlitten habe. Es geht gar nicht darum, dass der andere, dass dem schlecht geht, sondern ich habe einen Verlust. Also dieses Mitleid ist eigentlich eine getrennte Eigenschaft. Sieht aber sehr ähnlich aus, ist dem sehr nahe, so von außen. Und Mitgefühl ist wirklich, ich bin in der Mitschwingung mit, ich wünsche darin auch alles Gute. Und ich versuche auch, mich da reinzugeben, mich verstehe. Ich kann mitleiden, ohne was zu tun. Ich habe Mitleid mit dem, aber ich fühle mich nicht motiviert, was zu tun. So. Und mit Mitgefühl ist dann wirklich das auch, das was ja auch oben beschrieben, mit dem Mitgefühl ist dann die Konsequenz daraus. Es drückt sich darin aus, dass wir an uns selbst arbeiten und keinerlei schädliche Handlungen ausführen. Bei Mitleid ist das nicht zwingend so. Ich kann mich gleich weiter verhalten, aber ich habe trotzdem Mitleid. Bei Mitgefühl hat schon eine andere Dimension. Und deshalb braucht es nicht auch Kraft, weil ich gebe mich dann rein. Und indem ich reingebe, kann ich mich auch wieder wie verzehren. Und dann sind wir bei dem, was Brigitte gesagt hat. Aber auch das zu merken, wo bin ich jetzt im Mitleid oder bin ich wirklich im Mitgefühl. Das wäre, wenn man die vier Unendlichen jetzt mehr vertiefen würde, müsste man über die nahen und fernen Feinde dieser Qualitäten sprechen, die sehr ähnlich ausschauen, aber eigentlich nicht diese Qualitäten sind. Da können wir uns denken, wir sind das, aber es ist gar nicht so. Ich weiß nicht, ob ich das für dich so... Ich weiß nicht, so zufrieden aus.
Ich weiß, es ist ja nicht so einfach.
Nein, kann ich nicht. Nein, es ist nicht so einfach. Und eben, wir müssen da wirklich über die nahen, fernen Feinde noch etwas mehr sprechen. Da können wir jetzt heute nicht. Ja. Okay. Weitere Fragen? Gut. Dann lassen wir es mal bewenden. Ist ja fortgerückte Zeit. Okay. Noch ein Ausblick, jetzt kommt die große Sommerpause. Ich hoffe nicht in der Praxis, aber mit solchen Abenden, weil im Juli sind ja Sommerferien und im August bin ich selber an Kursen und deshalb fällt der August flach. Und der nächste Termin wäre dann am Donnerstag, 7.9., also ist noch eine Weile hin, viel Zeit, um da Sachen zu lesen und zu praktizieren, wo man auch immer ist.
7.9.
ist ein Donnerstag. Genau.